Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Think Different, Think AI. Heute mit dem allseits bekannten und auch immer anwesenden Marc Zimmermann und meiner Person Jens Schanetzky. Ich freue mich wie Bolle, dass wir heute eine richtig coole Folge machen, die ich mir schon lange gewünscht habe, unter dem Titel Age of Agents.
Weißt du, was ich toll finde? Ich glaube, wir haben zum ersten Mal unseren Vor- und Nachnamen genannt.
Verrückt, ne? Dass ich auch beides behalten
Wahnsinn.
Habe und beides
ja,
richtig
alles. Wahrscheinlich legen jetzt Leute auf und sagen, ach, die sind das.
Nee, da höre ich nicht zu. Da bin ich nicht zu. Ja, geil, ja. Die beiden Verrückten, nein. Ja, keine Ahnung, warum. Habe ich einfach, ist mir so abgekommen. Ich dachte mal, wir machen mal einen vollen. Age of Agents ist natürlich eine kleine Anspielung an Age of Empires und andere Spiele. Ja, ist auch schon so eine kleine Andeutung in Richtung, wo wir heute drüber reden werden. Es wird in dieser Folge vornehmlich über Gestaltung von Oberflächen, Nutzer, Oberflächen, UIs, User Interfaces, wie auch immer man das jetzt alles bezeichnen möchte, gehen in die sehr ähnlich wie in Spielen funktionieren, um größere Mengen von Agents zu kontrollieren. Bevor wir das aber machen, gehen wir so ein bisschen auf mal wieder aktuelle Themen ein.
Wir haben keine Fusselcheck.
Fusselcheck brauchen wir nicht. Wir haben uns ja selten vertan in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, wir sind einfach zu gut.
Da, wo wir sind, ist perfekt. Aber es gibt auch eine fast perfekte Vorhersage, die in den letzten Tagen passiert ist. Da wolltest du was von erzählen, Marc.
Also ist jetzt in dem Sinn nicht humoristisch, aber nichtsdestotrotz, ich sag mal beeindruckend, dass Grok, wir kennen es ja, die Lieblings-KI von Elon, den Angriff auf den Iran sehr genau vorhergesagt hat, was den Zeitpunkt angeht. Ich konnte es mir dann nicht verkneifen und einen Post zu schreiben, wo drin stand, Grok hat den Zeitpunkt gut vorhergesagt, aber das passiert halt, wenn das Pentagon Grok einsetzt und den Schalter, unsere Daten dürfen nicht zum Training des Modells genutzt werden, vergisst umzulegen. Ja. Ist wahrscheinlich alles nicht richtig, ja, aber ich fand es trotzdem irgendwie eine Ironie, wenn das Kriegsministerium Grok einsetzt und für den Normalsterblichen Grok eine ziemlich exakte Vorhersage über den Eintrittszeitpunkt.
Ja, das ist schon interessant.
Ne? Kämpferischen Aktivitäten oder wie man das auch mal jetzt nennen möchte, vorhersagt.
Das stimmt. Das ist, wie gesagt, auch wenn diese Ereignisse jetzt wieder so schrecklich sind, wie sie sind, ne, aber das zeigt natürlich auch dieses Thema, was wir auch häufig auch schon mal angesprochen haben, Security hin oder her, ne, jetzt auch dieser Gedanke, der jetzt auch wirklich den Schalter vergessen haben, umzulegen oder nicht, was auch immer da passiert ist, ne, sei jetzt auch dahingestellt. Aber das Department of War hat ja noch andere KI-Nachrichten in den letzten Wochen produziert. Da gab es noch einiges, was die KI-Szene aufgeregt hat. Ne? Also zum einen gab es den Fall, dass letzte Woche bekannt gegeben worden ist oder viel in den Medien war, dass Anthropic mit dem CEO, dem Dario, gesagt hat, sie wollen nicht mit dem Defense-Ministerium oder Department of, wie heißt es jetzt eigentlich? Ich habe es gerade richtig gesagt.
Department of War.
Department of War, genau. Ne? Zusammenarbeiten, weil ihnen nicht zugesichert werden kann, dass die KIs, wenn sie die Modelle auch offen an das Pentagon übergeben, dass die KIs nicht dafür benutzt werden, eine massenhafte Überwachung durchzuführen, als auch nicht dafür benutzt werden, um tatsächlich selbstständig quasi in Kriegseinsätzen eben Waffen abzuschießen und damit auch Menschen zu töten und irgendwas anderes. Na, das konnte nicht versprochen werden. Ja, so, da ist dementsprechend hat er den Contract eben nicht unterschrieben, hat nicht gesagt, ich offenbare mich komplett und gebe mein Modell für euch komplett frei. Daraufhin ist er, glaube ich, aus allen Sachen rausgeflogen. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein 200-Millionen-Dollar-Contract. Ich glaube, auch Trump und Co. haben sofort gepostet, dass man es auf gar keinen Fall mehr benutzen darf, dass kein Mitarbeiter mehr Anthropic benutzen darf, weil man das ist jetzt ein Teufelszeug und es ist auch, glaube ich, auf die Liste
Geächteten, Risiko, wollte ich schon sagen.
Der Risikozulieferer oder sowas gesetzt worden. Na, also das ist schon ein bisschen massiv, was da passiert. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass...
Ich meine, das ist ja... ist jetzt mein Wort. Ja, ich darf nicht mehr in die Staaten einreisen. Danke.
Ja, ja. Und dann muss man auf der anderen Seite wissen, dass der Angriff auf Venezuela, der so als Operation, ob man das jetzt gut heißt oder nicht, aber der relativ erfolgreich in dem Sinne, also das ist ein bescheuertes Wort dafür, aber quasi gut durchgeführt ist dahingehend, ne, dass da Sachen smooth gelaufen sind aus der Sicht der Amerikaner und ihre Idee, die sie dahinter hatten. Auch das wurde mit der Anthropic vorbereitet. Ne? Also da hat die KI tatsächlich im Prinzip außerordentlich geholfen anscheinend, was da bekannt geworden ist. Ne? Deshalb ist es noch ein bisschen erstaunlicher. Aber es gibt ja nicht nur einen KI-Anbieter auf dieser Welt. Ein anderer ist dann direkt in die Bresche reingesprungen, will ich mal sagen. Ne? Unser lieber Sam von OpenAI, der hat dann kurze Zeit später verkündet, dass er den Vertrag mit dem Pentagon, mit dem Department of War unterschreibt und dass das auch gar kein Problem wäre. Sie würden sich ja daran halten, ne, dass sie im Prinzip keine Massenüberwachung einsetzen.
Ja.
Wobei das natürlich im Prinzip so ein bisschen witzig auch formuliert ist. Also der Tweet von Sam, der ist irgendwie merkwürdig, die Szene hat so ein bisschen komisch drauf reagiert. Ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Ich habe mir so ein paar Sachen durchgelesen, ein paar Kommentare durchgelesen. Man ist nicht so ganz davon überzeugt, ob da nicht auch in der Art und Weise, wie Sam das geschrieben hat in dem Tweet, eigentlich eher drinsteht, dass er nichts anderes sagt als, na gut, das eigentliche Gesetz sagt ja eh aus, dass das nicht gemacht werden darf, dass es nicht eine massenhafte Überwachung durch das Militär geben darf und es darf auch keine autonomen Waffensysteme in dem Sinne geben, die selbstständig entscheiden. Ne? So wie er das ausgedrückt hat, ist das aber tatsächlich interpretierbar dahingehend, dass man sagt, ja gut, so wie Sam das sagt, dann darf natürlich dann trotzdem irgendein General einfach als Human in the Loop entscheiden, dass Abermillionen Drohnen jetzt einfach tatsächlich selbstständig entscheiden, ob sie jemanden angreifen oder irgendwas anderes. Also das ist so ein bisschen das,
warum
was gerade, glaube ich,
heißt die Drohne Opus?
Ja, also wirklich bisschen wild, ne? Und er hat es dann aber auch noch in seinem Tweet so dargestellt, dass das ja eine total coole Lösung ist, dieser Vertrag, den er gemacht hat, den jetzt auch allen anderen KI-Unternehmen so angeboten werden kann. Was dann irgendwie total weird ist, weil das eine, was dann Anthropic mit Dario da abgelehnt hat, ne, ist dann angeblich, vor allem weil bei Sam dann einfach genau der gleiche Vertrag und der ist jetzt einfach gut so, das ist dann so ein bisschen so ein Thema, wo man sagen muss, das muss man mal beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Was wir sehen in der Szene, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber was wir sehen in der Szene ist, dass sehr, sehr viele Anwender seit dieser News quasi fröhlich von OpenAI, also von ChatGPT, wegwechseln zu Claude, zu Anthropic. Ne? Und da gibt's, glaube ich, auch sogar eine Funktionalität jetzt dafür, dass ich das, was im Prinzip vorher ein bisschen schwierig war, ich meine, wenn jemand mal jemals von seinem Spotify-Account zu einem Apple-Music-Account oder andersrum gezogen ist, das Portieren von Playlisten ist durchaus manchmal schon ein wenig schwierig. Man braucht da eine, erstaunlicherweise KI manchmal für? Eine KI für oder eine zweite eine Software-Lösung oder sowas. Ja, bei KI-Umzügen, da hatte ich auch schon immer drüber nachgedacht. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viel Wissen quasi auch meiner ChatGPT offenbart, ja, jetzt damit umzuziehen. Ich hatte schon Angst, ich müsste alle Threads irgendwie kopieren und die rüber kopieren in eine andere KI. Aber da gibt es ja, glaube ich, eine andere Lösung. Ne? Da gibt es irgendwie so einen Export oder sowas.
Also es gibt eigentlich zwei Lösungen mittlerweile. Du kannst ja sowohl bei ChatGPT selbst sagen, ich möchte einen Abzug meiner Daten und dann kriegst du ein Hinweis, so nach dem Motto, wenn es fertig ist, kriegst du eine Mail und dann hast du eine Mail und hast einen Link und den kannst du unten anklicken, kriegst einen ZIP. Kann man jedem mal empfehlen zu machen, egal ob er oben ziehen will oder nicht, weil dann siehst du erstmal, was die eigentlich tatsächlich alles so von dir aufgehoben haben, was nicht so wenig ist. Und wenn du die Funktion so nicht nimmst, weil da ist halt wirklich dann alles drin, was du in deinem Leben gechattet, Dateien und Chats und was weiß ich nicht alles. Wenn du das ein bisschen komprimierter haben willst, bietet dir Claude eine Umzugsfunktion an. Nicht, dass du da einen Knopf drückst und dann redet der mit ChatGPT, sondern der gibt dir einen Prompt. ein Prompt, der das AI-System anweist, in strukturierter Form Daten über dich preiszugeben. Und dann hast du quasi oben ein Promptfenster in ChatGPT. Da kopierst du dein Prompt raus, gehst in, nicht in ChatGPT, in Claude, ne? In Claude hast einen Prompt, den kannst du rauskopieren, gehst in ChatGPT, gibst den Prompt ein. Der Prompt weist ChatGPT an, aus seinem Wissen über dich das Ganze auszufüllen. Das Ergebnis nimmst du, kopierst du wieder in ChatGPT, in Claude zurück. Mann, zu viele Worte mit kopieren.
Alles gut, alles
und
gut.
Und drückst Enter und dann kann er aktualisiert er quasi seine Memory über dich. Aber man muss trotzdem sagen, wenn du das in ChatGPT bei OpenAI exportierst, über den Datenexport, das ist, wie gesagt, viel, viel größer, viel, viel mächtiger. Dafür hast du halt dann das Problem, wie spielst du denn das jetzt wieder ein? Weil das passt definitiv nicht in das kleine Textfenster, das dir Claude eigentlich anbieten würde dafür. Aber das sind die beiden Wege, die gehen. Und ich muss jetzt hiermit sagen, der ChatGPT-Moment fing bei mir an mit KI, aber im Moment habe ich kein aktives Abo bei ChatGPT, ich finde tatsächlich die Modelle und die gebotene Funktionalität gerade nicht state of the art, was sich allerdings auch wöchentlich ändert, ne, was state of the art ist.
Hey, ja, also, aber das kann ja jeder für sich entscheiden, ob er eben politisch oder idealistisch motiviert oder aus technologischen Gründen, Usability-Gründen, bei welchem Modell er ist. Es gibt auf jeden Fall Wege, das zu übertragen. Ich finde es ein bisschen schade, wo du gerade geredet hast, dass es im Prinzip, ich weiß, dass das Thema Kontextfenster einfach schwierig ist für eine KI, dann zu viel Inhalt reinzukopieren. Aber jetzt ehrlich, jetzt wäre auch nicht das Schwerste zu sagen, selbst wenn ich jetzt da etwas bekomme, dass ich diese Datei, den Inhalt dann auch erstmal aufteile. Also ich habe immer wieder häufig die Situation, ich kopiere irgendetwas rein und kriege immer noch heutzutage dann mal wieder so ein Fehlerfenster, der mir sagt, boah, das ist aber jetzt zu lang in dem Moment. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, aber es ist da noch keine Lösung dafür zu sagen, okay, das schneide ich einfach den Teil ab und packe das in den zweiten Prompt automatisch rein. Das muss doch ich nicht als Mensch machen, ehrlicherweise. Das nervt mich schon wieder fast ein bisschen. Ne?
Wir kommen ja vielleicht so langsam zum Thema Orchestrierung und so ein Kram, aber was ich tatsächlich erstaunlich finde, ist, wie schnell auch die Art und Weise, wie schnell du, sagen wir mal, verwöhnt wirst, ne? Also sowas wie Claude erzeugt schöne Excels, PowerPoints. Du kriegst Markdown-Dateien dargereicht. In ChatGPT fängst du an, das hatten wir gerade auch in der Vorbesprechung, ne? Dann fängst du in diesem komischen HTML-Ding da an und versuchst das rauszukopieren und dann wird das unterbrochen und dann, ja, Gemini reagiert dann auch irgendwie anders, ja? Ich habe auch diesen Prompt Gemini gegeben, nach dem Motto, guck mal alles nach, was du von mir hast. Gemini hat dann gemeint, was, von dir? Von dir weiß ich gar nichts. Ja, wo ich dann dachte, was ist denn das? Ich benutze dich seit einem halben Jahr, was ist denn hier los? Ja, also du gewöhnst dich schon sehr dran und ich finde auch die Philosophien dahinter, ja, bei Gemini ist es Gems, das ist, glaube ich, das letzte Mal, und bei OpenAI heißt es dann Skills und bei ChatGPT heißt das, keine Ahnung was, ja, am Arsch die Räuber, das ist schon irgendwie alles sehr unterschiedlich. Und dazwischen kommt dann Croc, der beantwortet zwar sehr schön Chemiefragen und Fragen des US-amerikanischen Angriffs oder Fragen zu X von Reddit, aber ansonsten ist der schon so ein bisschen, ich sag mal, naja, weiß jetzt auch nicht. Also Super Croc und Heavy Croc hat mich jetzt bis jetzt noch nicht so überzeugt.
Ja, und deshalb ist ja nochmal wichtiger, dass wir im Prinzip, sagen wir mal, ich hatte jetzt auch mal wieder eine größere Rüstung gelesen und dann können wir gut mit zum Thema überleiten. Also die Modelle werden immer mehr zu Commodity, also zu dem Thema, was eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist und austauschbar in dem Moment ist, sondern eher die Kombination von Modellen wird das Spannende sein. Na, wie kann ich das orchestrieren, ne, mit verschiedenen Agents? Das Thema haben wir ja immer wieder zu sagen. Es ist gar nicht mehr so das Modell. Das sind die Skills drumherum, die vielleicht wichtig sind. Na, was ich lokal mache, was ich vielleicht in der Cloud mache. Also diese Kombination aus Themen, das wird immer wichtiger werden und die Usability dessen wird wichtiger werden. Ne? Und da kommen wir jetzt langsam zu dem Thema der heutigen Sendung, ne, weil eigentlich, na, wir hatten es jetzt Age of Agents genannt, ja, dass wir sagen, wir hatten so lange Zeit gedacht, dass wir im Prinzip die Main-Interaktion mit KIs, ob ich jetzt Vibe-Code oder irgendwas anderes oder einfach nur frage, wie meine nächste Reise ist, das Chatfenster ist und der reine Chat, aber irgendwie hat sich das überholt, ne? Seitdem im Prinzip eine KI nicht nur noch ein Prompt und eine Antwort ist, also mein Prompt und die Antwort ist, sondern dass sie eigentlich persistent ist, ne, dass sie Aktionen durchführt, ja, das ist eine gewisse API-Aktion, ob ich das jetzt mit einem Workflow-System habe, was du ja auch manchmal gerne benutzt, ne? Da sind halt Tool-Calls mit vorhanden, Plugins werden aufgerufen, Skills müssen abgedatet werden, Memory-Files müssen irgendwo reingeschrieben werden, API-Aktionen, die auch tatsächlich Geld kosten, werden im Hintergrund durchgeführt, also es gibt Budgetverbrauch, diese Themen sind da, ne? Ich habe gegebenenfalls eine KI, die, oder ein Agent, der sich vielleicht als Chef der anderen Agents platziert, ne, darüber redet, was sie so zu tun haben und solche Sachen. Da, all das ist im Prinzip jetzt da und führt dazu, dass man das eigentlich nicht mehr über ein simples Chatfenster lösen kann, sondern etwas anderes braucht, eine andere Schicht braucht, um das bearbeiten zu können, um uns Menschen dann noch so ein bisschen im Loop zu halten, wenn man so möchte. Ne? Das heißt, Chat geht gut für ich brauche etwas und kriege eine Antwort. Für eine Orchestrierung ist ein Chat eher mäßig geeignet, ehrlicherweise.
Ich würde, bevor du abtauchst mit uns allen in diese neuen Oberflächen, vielleicht ganz kurz nochmal so ein Überblenden, so ein Abbinder machen zu was passiert aktuelles und was gibt's da mit Orchestrierung vielleicht gerade, weil ich würde ganz kurz sagen, Perplexity hat ja was rausgebracht, Perplexity Computer,
ja,
wo du quasi wieder in so einer Textwelt zwar bist, aber das System ist ja nicht nur so, dass es versucht, so ein bisschen Open Claw nachzumachen, nach dem Motto, ich löse Aufgaben und installiere mir Dinge und mache und tu, sondern die mischen ja auch tatsächlich zwischen Kimi und Gemini und OpenAI und Claude locker flockig durch und starten da, ich sag mal, verschiedene Aktivitäten, je nachdem, welches Modell am besten helfen kann. Croc hat ja auch sowas gemacht, dass sie jetzt hier so Agent Swarm und mit Agenten, die sie separat voneinander anstarten und orchestrieren, weil es ein Orchestrator-Agent gibt, der seine Befehle gibt. Und weil wir es von Claude hatten, ich meine, Claude hat jetzt auch, wann war das? Vorgestern, vorvergestern? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Haben sie angefangen, sowas zu machen wie, okay, du kannst jetzt Aufgaben planen, das heißt, Prompts führen sich zu bestimmten Zeiten aus, damit sie dir Zusammenfassungen schicken, erstellen, irgendwas für dich auf Social Media posten, keine Ahnung was machen. Du kannst es jetzt auch entfernt bedienen, sei es, dass du eine Telegram-Anbindung zum Beispiel bei Kimi gekriegt hast, dass du wie mit deinen Freunden halt über Telegram mit denen schreiben kannst oder bei Claude, zum Beispiel dieses Remote Claude, dass du von deinem Handy mit deinem Rechner zu Hause chatten kannst. Also es machen gerade alle ganz viele Versuche, dich mit Orchestrierungsmöglichkeiten zu beglücken. Aber, und jetzt schließe ich diesen Kreis und gebe wieder zurück in, quasi ins Funkhaus, diese Orientierung in diesen, sei es in den langen Chatverläufen, in Telegram werden unübersichtlich. Ja, wenn du da 5 verschiedene Themen machst, dann das ist wie im Familienchat, ne? Dann schreibt der Opa auf einmal, wo seid ihr? Und bezieht sich auf die Nachricht, die er vor 3 Wochen bekommen hat.
Ja, definitiv.
Das ist ja völliger Wahnsinn für in so KI-Zeiten. Und das andere ist, egal ob es jetzt Perplexity Computer ist oder wie die auch immer die Interfaces sind, sobald du links diese Projektliste hast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das mega unübersichtlich. Wo warst du zuletzt drin? Wo wird gerade noch gearbeitet? Ist das eine alte Version? Ist das schon ein neuer Arbeitsstand? Das ist ja altback. Von der Seite freue ich mich über dieses Thema, als du es aufgebracht hattest, dass andere Interfaces uns da andere Möglichkeiten geben.
Ja, definitiv, weil also ich bin auch der Meinung, dass wir, egal wie wild ja die Zeiten gerade sind und wie wild die Möglichkeiten sind, die wir durch KI haben, die UIs, die wir momentan anbieten, um diese Themen zu orchestrieren, sind wieder sehr textlastig, terminallastig, ne, entwicklungslastig, weil man muss auch sagen, viele Sachen, die wir so in dieser Sendung besprechen, das ist dann auch wieder nicht für alle zugreifbar. Nicht jeder kann sich irgendwie Python installieren oder irgendwas anderes, um dann irgendwelche Sachen laufen zu lassen. Kann einen GitHub-Account vorweisen, um da Themen runterzuladen, hochzuladen, irgendwelche anderen Themen. Das ist alles sehr, sehr immer noch ein bisschen entwicklungslastig. Ne? Und ich glaube, da ist einfach so eine Lücke, die geschlossen werden muss, gerade wenn ich in das Thema Orchestrierung reingehe, die halt in der Spielewelt, und da gibt es jetzt ein paar Ansätze, die das aufgreifen, schon lange Zeit geschlossen worden sind. Ne? Auf eine sehr spielerische Art und Weise. Ich meine, wenn wir gerade die deutsche Entwicklerszene ist immer sehr, sehr bekannt gewesen für Aufbausimulationsspiele. Ne? Also ich würde jetzt mal Siedler als die große Serie nennen, auch Anno aus Deutschland herauskommen. Ne? Die Anno-Serie, die zig Varianten hat, von Anno hast du nicht gesehen, wo es immer darum geht, eigentlich so als Manager, ne, eines gewissen Systems, für die Leute, die sich irgendwie zu spielen nicht auskennen, ne, da geht es dann häufig darum, irgendwie im Mittelalter mein kleines Dorf aufzubauen, irgendwas anderes, ne, da muss ich Da muss ich Bäume fällen, da muss ich natürlich auch einen Förster dazu packen, der die Bäume wieder aufforstet, sodass unser System funktioniert. Da gibt es immer so einfache Regeln wie
In die Mine schicken,
ne? Oder sowas. Ne? Und ja. Ich brauche wenn ich zwei Baumfälle habe, dann brauche ich einen Förster, dann reicht das, dann kann ich ein Sägewerk dazu packen und dann geht das. Und dann können meine Leute irgendwann daraus Häuser bauen und. Ne? Da ist also eine komplexe Wuselei dann hinterher auf diesen Themen unterwegs. Also wie so ein Wimmelbild sehen dann häufig dann irgendwann diese Oberflächen aus. Das wird dann in den moderneren Spielen, moderner ist gut, das sind dann auch, die sehen ein bisschen wie alte Spiele aus, so wie Factory oder sowas, da geht's halt wirklich so um die Orchestrierung riesiger Lieferketten, Fabriken, die ich dann baue, um optimale Erzeugnisse zu produzieren. Die Lieferketten müssen auch optimiert werden, kurze Wegeketten, die dann von den Spielern quasi in dem Spiel simuliert werden. Na, das ist also jetzt wieder zurück zu dem Holzfäller, der muss natürlich auch ein paar Meter laufen zum Sägewerk. Das ist dann schlau, es ist also blöd, wenn ich auf der einen Seite der Pixelmap das Sägewerk habe und auf der anderen Seite der Pixelmap meinen Holzfäller habe. Der Weg sollte relativ kurz drin sein. Also das sind hochkomplexe Managen-Spielchen, die uns ermöglichen, ein hochkomplexes System dann wirklich ablaufen zu lassen. Das heißt, wir managen da in diesen Spielen so eine Art virtuelle Person, die etwas tut. Und diese Analogie wurde erkannt von dem ein oder anderen KI-Experten, der da draußen rumläuft, die viel mit Agent-Orchestration auch gearbeitet haben, wo sie verschiedene Agents eben zusammenpacken, um Aufgaben zu lösen. Ob das jetzt mal im simpelsten Fall drei Coding-Agents sind, ein Research-Agent und ein Test-Agent, ne, der im Prinzip sich einfach nur das Thema anguckt, was die Coding-Agents machen. Dann habe ich vielleicht 4, 5 Agents, die da rumlaufen, die jetzt dann im Hintergrund über Terminal-Fenster kann ich mir die anschauen, über Chat-Fenster kann ich das kontrollieren, über die Projektordner, was sie da gerade programmieren, kann ich das kontrollieren. Ich kann auch auf einer anderen Webseite wieder die API-Kosten theoretisch sehen, die sie produzieren oder die Token, die sie in diesem Moment verbrennen. Ich könnte das aber genauso analog, wie ich das gerade in den Spielen und in den Spielen schon jahrzehntelang jetzt machen, eben darstellen und sagen, oha, da habe ich einfach 5 virtuelle Agenten, die auf so einer Oberfläche rumlaufen, wo ich quasi vielleicht sehe, ob die gerade aktiv sind oder die hängen im Pausenraum ab in meinem virtuellen Büro, das ich gebaut habe. Ja, oder die verbrennen gerade Geld oder die programmieren gerade.
Die verbrennen gerade Geld. Ich stelle mir gerade vor, wie die kleinen Agenten vor dem Ofen stehen und das virtuelle Geld reinschaufeln. Aber was du sagst, ist natürlich geil, weil während du jetzt das so beschrieben hast, ne, bleiben wir bei dem Beispiel. Du hattest es, glaube ich, einfaches Beispiel mit den 3 Coding Agents, die bauen 3 Apps. Ich hatte heute tatsächlich das Thema, ja, ich hatte mich an 3 Apps parallel gesetzt und in so einer Welt, wo du dann mit Textfenstern arbeitest. Auch wenn ich von der IT komme, finde ich jetzt Textfenster nicht unbedingt, ich sag mal, die ansprechendste Darreichungsform. Und dann hast du da 3 Fenster und ich habe dann gemerkt, jeder Agent hat auch die App dann gestartet und hat die App dann verprobt. Ja, dann geht die App auf. Dann fängst du da drin schon mal rumzutippen. Dabei war der noch gar nicht fertig. Ja, also es ist per se durch die Überlagerung der Fenster unübersichtlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du das Ganze nicht in einer Textwüste und zusätzlichen Fenstern hast, sondern wirklich, wie es halt in diesen Spielen ist, ne, dass du sagst, okay, du siehst jetzt, da oben sind jetzt die 3 Bergarbeiter oder die 3 Programmierer, die dann da an ihrer virtuellen Tastatur klöppeln. Und wenn sie was haben, wo du vielleicht QS machen sollst oder irgendwas, das dann diese typischen Symbole, wie man sie aus Spielen kennt, ne, ich habe ein Quest für dich, du kannst dein Quest abgeben, du kannst, also deine Aufgabe abgeben, das Ergebnis anschauen, keine Ahnung was, mit solchen Mechaniken auf dich aufmerksam machen, mit solchen Mechaniken Transparenz zeigen, weil ich glaube, so kleine Männchen, die über den Bildschirm laufen, ich denke immer an Lemminge und Vermeer, ja, also ganz alte Spiele, ne? Wobei Lemminge, das ist blöd, die haben sich unter Umständen alle in den Tod gestürzt. Aber dass das viel einfacher sein muss, natürlich, als keine Frage. Dieses Ganze, hier installiere ich gerade was und hier leuchtet was blau und gelb und rot und grün, aber am Ende vom Tag ist trotzdem nur Text.
Genau, lass uns ja mal rauslösen aus so einer Situation, in der wir vielleicht auch häufig alle als Wissensarbeiter stecken, dass wir auf so einen Monitor drauf gucken, ja, und da irgendwas machen. Wenn ich sage, wenn ich jetzt eine komplexe Fabrik alleine nehme, ne, dass ich sage, ich habe eine Fabrikanlage, die eine chemische Verarbeitung, irgendwas anderes, da ist ja auch so, ne? Also die Schaltwarte dieser Fabrik ist ja dann auch kein Terminalfenster in dem Moment. Ja, einzelne Schritte sind natürlich runterprogrammiert, die ganzen Softwarelösungen, die ganzen das einzelne Lieferband, das ist alles natürlich Programmcode, Programmierung. Die Orchestration dessen ist aber tatsächlich vielleicht wieder als eine Karte dargestellt, ne, als eine Schaltkarte, die ich irgendwo habe, wo rote Lämpchen leuchten, wenn irgendeine Produktionskette ausfällt, um dann zu wissen, ich muss da hingucken, ob dahinter was dann da falsch gelaufen ist, ob die Software falsch ist oder irgendwas in das Lieferband reingefallen ist, was auch immer, ist ja egal, ne? Aber diese
Orchestration. Egal ist es nicht, aber ja, du hast eine Aufmerksamkeit bekommen.
Genau, du hast die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Aber diese, ich glaube, wir Menschen müssen halt abstrahieren. Ja, das machen wir ja auch, wenn wir Sprache entwickeln, andere Sachen entwickeln. Wir abstrahieren im Prinzip natürlich. Und das ist auch genauso bei komplexen Systemen müssen wir abstrahieren. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, also ich bin froh, dass es im Prinzip eine visuelle Darstellung eines Radars gibt in einem Flughafentower und nicht irgendwie nur Programmcodezeilen untereinander stehen, die ich irgendwie ausrechnen muss oder durchlesen muss, welches Flugzeug jetzt gerade ist, sondern dass dann Leute visuell erkennen können, ui, da kommt ein Flieger von links und einer nach rechts, ist vielleicht eine schlechte Idee, dass sie jetzt beide auf der gleichen Landbahn. So, das heißt, wir Menschen sind das, also es ist nicht gewohnt, es ist unser präferiertes Mittel, in komplexen Systemen eben Sachen zu abstrahieren, anders darzustellen, möglichst visuell darzustellen, um eben Zusammenhänge zu haben. Ne? Dementsprechend sehen wir natürlich visuelle Interfaces in komplexen Sachverhalten noch und nöcher überall. Und solche komplexe Sachverhalte werden in Spielen halt wirklich extrem abgebildet. Ne? Da sind es bis jetzt natürlich keine KIs im Hintergrund gewesen, aber wenn du jetzt so ein Real-Time-Strategy-Game oder irgendwas anderes spielst, wie StarCraft oder anders, die großen Games, die es da alle gibt, da sind natürlich wirklich teilweise Tausende von Einheiten, die irgendwo produziert werden, in den Fabriken irgendwo. Das sind alles Lieferketten, Truppenbewegungen, Kampfhandlungen auf einer Map dargestellt, mit anderen Visualisierungen irgendwo dargestellt. Das ist ein sehr, sehr komplexes System, was es dann durch den Mensch, der davor sitzt, also der Human in the Loop, oder vielleicht auch schon in diesem Fall on the Loop, da können wir gleich noch ein bisschen eingehen auf die beiden Begriffe, die auch so ein bisschen in der KI-Szene gerade rumgehen, der im Prinzip diese komplexen Sachverhalte in verschiedenen Zoom- oder Abstraktionsstufen orchestrieren kann, weil es eben visuell dargestellt wird. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das, was vielleicht die nächste nahe Zukunft ist, wenn wir darüber reden, inwiefern wir mit Agents und gerade mit also der Orchestrierung von Agents uns beschäftigen werden, dass solche Game-UIs vielleicht nach und nach immer mehr Einzug halten werden in auch die Business-Anwendungen, die wir haben. Weil ich kann mir das auch durchaus besser vorstellen, wie du es gerade selber beschrieben hast. Ne? Ob ich jetzt sage, ich kann die ganze Zeit so ein Coding-Fenster natürlich beobachten und warten, dass dann irgendwann eine Fehlermeldung bekommt. Aber ich kann natürlich auch genauso mal irgendwo mal einen Blick wieder in das virtuelle Office werfen und sehen, dass der einer von meinen Agents so ein Achtungsschild die ganze Zeit nach oben winkt und meine Aufmerksamkeit haben will, weil er vielleicht im Prinzip auf einen Input von mir wartet. Ja, und das ist eine viel schnellere Variante, das zu erkennen, wenn ich das dann wieder, jetzt lass uns wieder abstrahieren, wenn ich sage, das sind vielleicht 1000 Agents, die da programmieren und 10 davon haben ein Problem, dann sehe ich vielleicht an diesem einen Ort, ne, der virtuelle Ort auf meiner Map, der Köln heißt, Düsseldorf heißt, Karlsruhe, was auch immer, Berlin, und dann sehe ich, die Programmierer in Berlin, die haben gerade ein Problem, dann kann ich da vielleicht ranzoomen und dann erkenne ich, dass es nur der eine einzige ist, der Agent, und dann kann ich mir vielleicht dann im Prinzip diesen Code nochmal angucken und gucken, warum dieser eine Agent hängen geblieben ist, ob der ein Budgetproblem hat oder ein technisches Problem hat oder irgendwas anderes im Moment. Ich glaube, wir brauchen sowas, ne? Und deshalb finde ich das super, dass wir solche Sachen gerade schon sehen. Die gehen halt tatsächlich, um euch das zu erklären, da gibt es alle möglichen Sachen, da gibt es sowas wie Agentcraft, da kann ich wirklich tatsächlich ähnlich wie in so einem StarCraft ähnlich mit so Orks und sowas, die laufen da rum, das sind dann die Agents, da kann ich so, die bauen auch Gebäude und solche Sachen. Oder es gibt eben sehr, sehr viele Anwendungen, gehen eher in solche kleinen Wuselanwendungen, wo KI-Agenten dann in so einer Bürosituation dargestellt werden. Na, da kommt dann wirklich einer rein, der heißt dann der Programmierer, der andere ist dann der Researcher, der andere ist der Chef, das ist dann der Orchestrator, dann gibt's den Tester, der dann herumläuft und dann treffen die sich auch manchmal in einer Kaffee-Ecke und unterhalten sich auch quasi in einer Kaffee-Ecke, weil sie gerade nichts zu tun haben. Dann kann ich einfach sagen, den delete ich jetzt mal und werfe ihn raus, weil dann verbraucht er keine Idle Time mehr oder irgendwie auch Geld von mir. Also das sind solche Sachen, die
in Baden-Württemberg nennt man das dann Lehrer in den Sommerferien. Ne? Da, in Baden-Württemberg, glaube ich, werden ja die Lehrer immer in den Sommerferien entlassen und nach den Sommerferien wieder eingestellt. Aber das ist, das so? Ist ein anderes Thema. Ich glaube, es war so. Also falls es anders ist, bitte kommentieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht, in wie vielen Bundesländern sonst noch, scheint aber irgendwie im einen oder anderen der Fall zu sein. Was ich dabei vielleicht ganz lustig finde, während du das erzählt hast, Probleme, vor denen ich wirklich auch die letzten Wochen auch immer wieder mal stand, Nämlich, man kennt das vielleicht, viel hilft viel. Wenn man einmal mit einem guten Modell gute Erfahrungen gemacht hat, bleibt man im guten Modell. Ja, in meinem Fall bei Claude, das ist dann Opus. Aber eigentlich brauchst du Opus ja gar nicht immer. Ja, es gibt ja auch, ich sag mal, Dinge, wo Opus vielleicht ein bisschen zu dicke Kanone für den Spatzen ist. Und man selbst hat, wenn du damit jetzt arbeitest, jetzt nicht unmittelbar ein Gefühl dafür, wie viele Ressourcen habe ich gerade eingesetzt. Beziehungsweise ist das notwendig. Ja? Und für beides habe ich ein Beispiel, wo ich mir denke, dass dann so ein Interface uns in Zukunft wahrscheinlich helfen kann. Das eine ist das Thema, was ich eben sagte, mit Ressourcen. Ja, also wenn du vielleicht Zeit hast und der Fortschrittsbalken darf langsamer vorangehen, dann kannst du halt auch mal ein anderes Modell nehmen, weil vielleicht die ganzen anderen Lösungen auch noch ein bisschen brauchen. Es ist ja nicht so, dass du alles mit dir selbst ausmachst, sondern manchmal bist du ja vielleicht auf Zuarbeit angewiesen, auf andere Prozesse angewiesen. Und wenn das, ich sag mal, um 9 Uhr fertig sein muss, dann muss das vielleicht jetzt nicht mit dem Latest and Greatest und ich kann hier alles und überhaupt Reasoning und maximal und hast du nicht gesehen, sondern da tut vielleicht auch der kleine schnelle Helferlein, wenn es darum geht, irgendwelche Texte zu formatieren. Ist ein blödes Beispiel vielleicht, aber kann man sich vielleicht trotzdem vorstellen. Und das andere ist, wir hatten, weil du von Tools gesprochen hast, wir hatten mit ein paar Tools gearbeitet, in dem Fall wieder in der Softwareentwicklung, wie man verschiedene Komponenten, also Aufgabenlisten, wo steht drin, was der Softwareentwickler tun muss oder andere Komponenten, mit denen der Entwickler normalerweise zusammenarbeiten muss, haben wir alle über MCP, haben wir schon mal ja erklärt gehabt in einem Podcast, was das ist. Das ist ja die Möglichkeit, dass du Agenten die Chance gibst, mit Tools, Daten zu interagieren, die vom benachbarten System bereitgestellt werden. Und da hatten wir ein sehr schwaches KI-Modell genommen. Und das KI-Modell hat gesagt, nee, also diese MCP-Geschichte, das funktioniert nicht. Also, nee, das ist, also der MCP-Server, der ist kaputt. Dann haben wir ein bisschen stärkeres Modell genommen. Es hat gesagt, nee, super, MCP-Server läuft. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann hast du im Chatverlauf gesehen, oh ja, ich habe vergessen, was ich wollte. Ich glaube, das und das war das Ziel und macht man einfach weiter. Und wenn du das richtig gute Modell genommen hast, dann lief das von vornherein durch, ja. Also er hat wohl erkannt, dass MCP laufen muss, hat keinen Quatsch während der MCP-Kommunikation gemacht. Und so haben die sich unterschiedlich verhalten. Wenn ich das jetzt wieder auf so Spiele abbringe, dann ist das ja so sinngemäß wie die einfache Figur, die ich genommen habe, die kann dann quasi, ich sag mal, die trägt halt den Baum. Und wenn die ein bisschen länger braucht, ist nicht schlimm, Baum tragen kann sie. Häuserbauer nimmst halt einen Baumeister, ja, und wenn du wieder bei deinen Militärübungen bist, dann nimmst du halt ja auch den, der vielleicht ein Schwert hat und eine Keule.
Genau,
korrekt. Und nicht den, der gerade den Baum in der Hand hat, ja, weil der hat eventuell auf dem Schlachtfeld wenig Chancen.
Und so kannst du natürlich auch schneller kontrollieren, ne? Also dass du sagst, okay, wenn jetzt zum Beispiel auch, wenn jetzt auch mal Zonen definieren würdest, ne, die jetzt vielleicht in so einem tatsächlichen System dann gewisse Sicherheitszonen darstellen würde, wenn jetzt so ein Agent dann eben vielleicht die falschen Rechte hat, dann darf er auch gar nicht in diese andere Zone reinlaufen. Ja, also auch da würdest du sehen, okay, ich habe vielleicht irgendwas mit der Security-Einstellung dieses Agent, der gewisse Root-Zugriffe einfach nicht haben darf. Habe ich das falsch gemacht, weil der läuft jetzt hier in der Gegend rum, wo der gar nicht zu suchen hat. Also auch sowas kann dann einfach helfen, eben die Komplexität, die wir sonst im System vielleicht gar nicht sehen, die versteckt ist in den Prompts, in den Zeilen des Codes, in den Skills, die wir den Agents mitgeben, die können wir dann natürlich dann visualisieren, also abstrahieren. Das ist einfach ein riesiger Vorteil, den wir von solchen Oberflächen haben. Weil wie gesagt, wir Menschen sind auch visuell. Ne? Wir sind nicht nur auf Text bezogen, wir brauchen visuellen Input. Ne? Deshalb sind ja auch, wenn wir auf Signale gucken, ne? Jetzt aus einer klassischen Signalgestaltung, ne? Da sind Schilder ja auch wichtig, weil die nicht einfach nur lange Texte sind, ne? Sondern im Prinzip über Symbolik funktionieren.
Genau. Fußgänger, so als Text, genau. Super.
Genau. Sowas in der Art. Also, Symbolik hilft, ne? Also, wir brauchen eben auch diese Abstraktionen, weil wir dann einfach auch in Krisensituationen schneller reagieren können, ne? Also, so, jetzt in so einem langen, also, wenn ihr jetzt irgendwie promptet und solche Ergebnisse bekommt, da ist ja häufig auch schon, das ist ja auch so ein Usability-Ding immer, ne? Dann haut die KI dir einfach so eine fünfseitige Antwort raus, die dann einfach an dir vorbeiscrollt, wo du dann auch häufig schon so, boah, ey, jetzt muss ich erstmal wieder hochscrollen und sowas, ne? Wenn da jetzt versteckt die Gefahrenbotschaft drin ist, könnte es durchaus sein, dass ich die überlese. Ja, also
allein die Signalfarbe rot wäre schon hilfreich.
Ja, genau. Deshalb wünsche ich mir zum Beispiel in solchen Fällen, quasi eine visuelle Andeutung einer Gefahr. Und das kannst du natürlich mit solchen Gaming-Oberflächen wunderbar lösen. Marc, ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir weitergehen, ne, weil ich das gerade aufgerufen habe, ich will dann ganz kurz mal diese beiden Begriffe, die ich reingeworfen habe, Human in the Loop und On the Loop noch mal tiefer legen. Magst du die mal kurz erklären, warum die gerade interessant sind?
Ich finde das total lustig, weil ich wollte auch gerade noch einen Satz sagen, bevor wir auf diese Begriffe kommen. Von der Seite nutze ich jetzt die Worterteilung und danach würde ich das auch gerne erklären. Ein anderer Punkt ist auch, finde ich, ist das Thema der Delegation. Mhm. Jetzt ist ja nicht jeder im Berufsleben jemand, der Arbeit verteilt. Ja? Also manche Menschen haben ja einen Chef, der sagt ihnen, das brauche ich von dir. Je nachdem, was du arbeitest, wie du arbeitest, das vielleicht auch, ich sag standardisierter oder nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn, die Delegation von Arbeit, das Vertrauen darauf, dass das, was da gemacht wird, dass das gut ist und dass das richtig ist. Und das Vertrauen in den Menschen dahinter ist ja das eine. Aber delegieren, das hört sich immer so leicht an, ist aber manchmal auch nicht immer so einfach. Und vor allen Dingen, wenn du neu in Position bist, wo du vielleicht in das Thema Delegieren kommst, ist es auch erstmal befremdlich. Bisher war es immer nämlich gewohnt, es selbst zu machen. Jetzt macht's ein anderer. Ja, also nicht gemäß der Definition, wofür da steht das Wort Team. Toll, ein anderer macht's. Nein, sondern dahingehend, dass du sagst, okay, gut, ich gebe das jetzt in Auftrag. Und wenn das zurückkommt, ja, dann kann man vielleicht nochmal nachbessern. Aber im Großen und Ganzen muss ich mit dem leben, was da ist. Und ich vertraue darauf, dass das gut ist. Und das ist schon auch eine Veränderung der Denke. Und ich glaube, auch da könnten solche Interfaces helfen. Jetzt hast du eben mich gebeten, einzusteigen in das Thema Human in the Loop, on the Loop und was es da nicht noch so alles gibt, möchte ich ganz kurz mal skizzieren. Also Human in the Loop, ja, das charakterisiert Systeme, bei denen der Mensch aktiv in Entscheidungsprozessen eingebunden ist. Ja, die KI bereitet vor, der Mensch prüft und entscheidet, gibt Freigaben, ist also quasi mittendrin statt nur dabei. Und bei Human on the Loop, das beschreibt Systeme, bei denen die KI weitgehend autonom agiert. Der Mensch überwacht, kann eingreifen, aber eigentlich macht die KI, arbeitet die KI autonom und der Mensch trägt zwar die Verantwortung und der Mensch kann, wie gesagt, drauf gucken, aber die KI macht großteils die Sachen alleine. Jetzt möchte ich der Fairness halber aber sagen, ich würde da noch das ein oder andere zusätzlich kennen. Treue Hörer wissen auch, dass wir eigentlich nicht von Human, sondern von Expert reden sollten. Ja, Grüße gehen raus. Trotzdem würde ich aber gern auch noch den ein oder anderen Begriff noch ergänzen. Da gibt es nämlich auch noch sowas wie Human in the Lead. Ja, das charakterisiert Systeme, bei denen der Mensch die volle Kontrolle und Führung behält, die KI aber Analysen und Vorschläge unterbreitet, aber der Mensch quasi Hauptaktor ist. Das sind so immer so kleine, feine Unterschiede. Wir hatten mal, als der René bei uns zu Gast war, über solche Dinge ja auch nochmal gesprochen. Und wenn wir die vier Begriffswelten komplett machen, gibt's noch Human Out of the Loop. Das ist quasi komplett autonom. Da hat der Mensch höchstens noch Randthemen, um die er sich kümmert. Aber die KI führt Routineprozesse komplett eigenständig durch. Das kann man vielleicht so noch so zum Besten.
Okay. Und um das jetzt nochmal so ein bisschen in unsere Gaming-Welt einzuordnen, das heißt im Prinzip das Thema Human in the Loop wäre, nachdem die holzfällende KI quasi das Holz gefällt hat und sie es irgendwo hinlegt, vielleicht ist das noch so, dass es das weitgehend autonom macht, aber der nächste Schritt, ob sie das Holz jetzt auch noch irgendwo einlagern soll oder zum Holz
oder ein Haus baut,
Werk bringt oder sowas, ne, das wäre im Prinzip dann, da müsste ich eingreifen und sagen, ja, mach das bitte, ne? Bei Human on the Loop, da sind wir dann schon bei diesen Gaming-Oberflächen. Ne? Dass ich sage, okay, ich gucke dann halt eher drauf, dass der Fluss richtig läuft, ne? Dass die Ressourcenkette in sich geschlossen ist, jetzt vielleicht erstmal nur für Holz benötigt wird für die Häuser, ne? Oder dann vielleicht die zweite Produktionskette dazu kommt, die noch Steine liefert und dann gibt's auch noch Nahrung oder sowas, die wir machen. Und dann wird's natürlich irgendwann dieses Human in the Loop spannend, ne? Wann das so, glaube ich, in diese dritte oder vierte Stufe auch reinwechselt, die du gerade beschrieben hast, ne? Also, wann ist einzelnes Human in the Loop in der Kombination, in der Orchestration nicht schon vielleicht Human in the Lead nur noch im Prinzip, ne? Weil dann sehr, sehr viele autonome Systeme tatsächlich mir zwar noch zeigen, was passiert, aber an vielen, vielen Stellen sehr, sehr selbstständig eingreifen. Und da wird es eben nochmal extrem wichtiger, dass wir dann visuelle Lösungen finden, Interfaces finden, die halt weit über das normale Prompten, über das normale Coding-Anzeige, was wir so kennen, hinausgehen, die dann wichtig sind, dass ich das orchestrieren kann. Und was zum Beispiel das hatte ich dann jetzt auch ein, zwei Mal schon gelesen, total spannend ist, was auch dieses Thema hervorbringt, dass vielleicht die Gaming Szene, die Leute, die viel gespielt haben, die vielleicht die Skills mitbringen, die in Zukunft gebraucht werden. Ja,
weil ich bin Experte.
Derjenige, der besonders...
Weißt du,
der,
ja. World of Warcraft, über ein Jahr In-Game-Playtime, über ein Jahr. Mensch,
gut.
Leute, schnallt euch an, schnallt euch an. Ich wusste, es war gut.
Ja, vielleicht ist es gut. Also natürlich steckt da so ein bisschen das Ding hinter. Ne? Also wenn du so, wie gesagt, 1000 Wimmelkrieger oder Produktionsketten über mehrere Weltraumstationen und ja, was auch immer alles, ne? Also was es auch alles gibt, ne? Dann da koordinieren und orchestrieren kannst, das ist auch Human in the Loop. Ja, und diese Orchestrationsfähigkeit, diese Optimierungsfähigkeit, dann eben auch im richtigen Moment runterzugehen und vielleicht wieder der Human in the Loop zu sein und nicht mehr der Human on the Loop zu sein und einzugreifen an gewissen Stellen, weil etwas reagiert, weil etwas nicht so gut funktioniert, ist eine Fähigkeit, die du, wenn du erfolgreich spielen willst, mitbringst oder erlernst. Ich glaube gar nicht, dass das so abwegig ist, was da so manche behaupten, dass diese Fähigkeit vielleicht gar nicht so eine der schlechtesten Fähigkeiten in diesem zukünftigen AI-Age sind, in dem wir jetzt gerade reingehen.
Das wird auch echt spannend zu sehen sein. Ne? Nicht, dass ich das jetzt abbinden will, aber ich hatte ja vorhin nochmal die Chance genutzt, zu erzählen, wie gerade die aktuellen Interfaces für die Masse aussehen, dass du jetzt von überall zeitgesteuert Automatismen anstarten kannst, Aktionen starten kannst, Sachen installieren lassen kannst, das von dir beschriebene, wie richte ich denn dann GitHub ein und wie richte ich mir Python ein, das musst du theoretisch alles gar nicht mehr wissen, weil wenn du dem Ding mittlerweile sagst, du, ich brauche das, dann installiert er halt auf deiner Kiste das Zeug und macht und tut und wenn du halt unterwegs bist, musst du halt von unterwegs dein Okay geben. Daher glaube ich schon, dass wenn diese Grundsteine gelegt sind, dass dann auch die großen Player anfangen und sagen, du, pass mal Obacht. Wenn das jetzt wirklich Einzug hält, nicht, dass Oma Erna, nichts gegen Oma Erna, ja, sinnbildlich jetzt hier eine Persona für das Thema, ich schreibe jetzt mal ein Geburtstagsgedicht mit einer KI, das bedient, sondern dass wirklich die ganzen Konzepte, die wir in den bisherigen Folgen hatten, MCP-Tool-Anbindung, Skills, also Arbeitsanweisungen, nach denen Systeme dann quasi Tätigkeiten verrichten, du auf einmal mit mehreren Agenten arbeitest. Ne? Wenn mir auf LinkedIn folgt, dieses Berater-Ding, was ich damals auf N8N hatte, was ich jetzt als so eine Skill-Sammlung mit Sub-Agents in Cloud gebaut habe. Wenn das zunimmt, dann wirst du nicht dran vorbeikommen, dass die Oberfläche sich ändert. Aber diese Basis, die du jetzt hast, dass, ich sag mal, jeden Morgen um 9 der Hahn kräht oder in unserem Fall halt ein Bericht generiert wird, dass irgendwie Dinge von überall gesteuert werden können, dass Dinge irgendwie orchestrieren, technologisch Sachen installieren, machen und tun, dass der nächste logische Schritt, bring mich in was Grafisches, bring mich in was Räumliches, ja. So nach dem Motto, oben rechts im Eck, da ist, ich sag mal, die Bibliotheksstadt und unten links ist die Entwicklerstadt und oben links ist der Ressourcenpool oder in deinem Fall jetzt die Kaffeeküche und das Klo und das Büro zum Arbeiten und keine Ahnung was, weil man sich als Mensch in dieser Räumlichkeit zurechtfindet, in der visuellen Räumlichkeit zurechtfindet, dass man auch mit der Akustik, ja, du hörst ein Yippie! Ja, das heißt dann so, oder wie, gab's nicht irgendwelche Spiele, wenn du gesagt hast, fäll den Baum, die immer gesagt haben, ei, ei, Sir, oder irgendwie sowas, ja, da gab's auch sowas. Dass du also auf gut Deutsch deine Reize, akustisch, visuell, räumlich, dass du da in der Lage bist, dich schnell zurechtzufinden, schnell zu agieren, und dann musst du mal überlegen, ja, du als Person hast einen Sack voll Agenten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, du hast einen Sack voll Budget, also Tokens, mit denen du dann arbeitest, aber neben dir sitzt ja auch jemand, der arbeitet in derselben Firma, am selben Thema, hat auch seine Agents. Ihr arbeitet zusammen mit all euren Truppen und Männchen und Agenten an Themen. Das ist schon krass. Und ich überlegt, habe gerade, während ich so quasi da vor mich hin schwadroniert habe, überlegt, vielleicht kriegen wir auch sowas wie diese Jamba-Spar-Abos wieder. Hier Klingelton, ne? Jeder kann seinen eigenen Skin holen. So nach dem Motto, du hast dann deinen Ork-Skin und ich habe meinen World of Warcraft-Skin. Ja, keine Ahnung. Ja, das wird, also ich bin echt gespannt, wann wir in der breiten Masse und nicht, also nicht abwertend gemeint, ne? Ich meine, GitHub-Projekte werden schnell erfolgreich. Grüße gehen an Peter, ne? Einmal OpenClaw gebaut und danach zum zweiten Mal in seinem Leben reich geworden. das wird garantiert auch ein Punkt sein, womit sich dann auch die großen Spieler dann wieder voneinander unterscheiden, wer dieses Mysterium Bedienbarkeit und ja Beherrschbarkeit und Einfachheit, ja, dieses, was Apple ja auch mal von sich so behauptet, nach dem Motto tausendmal Nein sagen, bevor man einmal Ja sagt.
Ja.
Ich glaube, sie hat in letzter Zeit öfters mal Ja als Nein gesagt, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht berappelt man sich da noch, aber allein diese Denke jetzt in diese Komplexität reinbringen, das wird nochmal einiges verändern, was Akzeptanz angeht, Bedienbarkeit angeht, Nutzbarkeit angeht, Fehlervermeidung angeht und wir hatten das Thema eben mit Ressourcen, auch Kosten sparen, ja, damit du eben nicht anfängst und sagst, ich habe da 500 € KI-Tokens verbrannt. Allein die ganzen KI-Firmen werden daran ein Interesse haben, weil denen brennen ja die Server im Keller das Wasser und den Strom weg, wenn dann die Anwender mal nicht immer das größte Modell auswählen, sondern vielleicht auch mal das kleine.
Das passende einfach, ne? Genau. Und ich glaube, deshalb ist es so, man könnte dann so langsam sagen, jetzt auch so im Hinblick auf, dass man die Sendung auch mal langsam wieder abschließen, das Thema so ein bisschen einmotten ist falsch, weil das werden wir bestimmt mal aufgreifen. Ne?
Aber einmotten, ich glaube, das weißt du, das machst du, damit du es nie wieder rausholst.
Nein, wir holen das natürlich raus, ne? Weil ich glaube, also lass mich jetzt an dem Satz sagen, ich glaube, so die UX und UI-Konzepte, ne, die werden halt, die nächsten werden halt vielleicht nicht mehr aus diesen klassischen Interface-Regeln, die wir jetzt bei Apps oder Webseiten hatten, folgen, sondern tatsächlich eher sich an Strategy-Games ehrlicherweise orientieren müssen, ne? Weil vielleicht da tatsächlich dann mehr drin liegt und mehr lernen kann, als wenn man sich anguckt, wie die Webseiten die letzten 20 Jahre oder die Apps die letzten 10, 15 Jahre gestaltet worden sind, weil die sind tatsächlich nicht darauf ausgelegt, Themen zu orchestrieren, sondern die waren im Prinzip immer so Single-Feature-Applikationen, die wir gebaut haben, um Sachen sehr, sehr einfach zu lösen in dem Moment, eine einfache Funktionalität, eine Wetter-App oder irgendwas anderes, die mir das Wetter zeigt oder so, ne? Aber eben waren nicht darauf ausgelegt, quasi Sachen zu orchestrieren. Und ich glaube, da mussten sich also alle Menschen, die sich jetzt gerade mit KI-Orchestration und wie man es eben auch darstellen kann, eben darum kümmern, ne, die sollten sich wahrscheinlich mal umgucken, wie sieht das dann in dieser Gaming-Branche aus. Wir werden auch wieder, wie immer, ein paar Links auch in den Shownotes teilen, ne, also von den Sachen, die wir gerade erwähnt haben, das AgentCraft, wie das funktioniert, da könnt ihr euch mal ein bisschen daran orientieren. Aber ich finde das ein total spannendes Feld. Ne? Du weißt ja, ich komme aus dem Gebiet heraus, ne? Ich finde es mega spannend. Kaum zu merken, ne? Ich finde es mega spannend für diese menschliche Komponente. Aber ich finde es auch tatsächlich total wild auch nochmal, wenn man das Ding dann auch reingeht, dass man sagt, und die Agent interagieren ja auch in diesen Welten miteinander und haben dann eben auch Vorgaben. Ne? Und deshalb sage ich, wir werden das Thema bestimmt nicht einmotten, weil wir haben es auch schon mal erwähnt, dass es so welche Experimente vom MIT gab, wo sie KIs in so einer Minecraft-Welt miteinander spielen lassen, wo die Leute auch angefangen haben, Kulturen zu bauen, ne, miteinander geredet haben, Währung erfunden haben und sowas, ne, um dann miteinander zu handeln, eine Religion erfunden haben, als sie da rumgespielt haben. Ne. Und das ist nochmal so ein anderer Aspekt, den wir nie vergessen dürfen bei KI. Alles, was wir gerade beschrieben haben, hört sich alles so sehr linear und berechenbar an. Ne. Du hattest gerade OpenClaw schon genannt, da sind so ein paar Sachen, die dann auch irgendwie überraschend sind, dann nicht mal dann so ein KI-Agenten ein bisschen freier laufen lasse, ne? Der macht dann auch Sachen, an die man vorher gar nicht so gedacht hat. Das haben wir in den letzten Folgen ja ab und zu mal besprochen. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass in so einer Wusel-Spielewelt dann eben die KIs mit dem Human in the Loop, on the Loop, dann zum einen agieren, aber auch andere KIs unterwegs sind, vielleicht auch fremde Spielwelten anfragen, fremde orchestrierte Agent-Systeme an mein Agent-System andocken, quasi eine neue Welt, die wir entdecken und da wird mit dahinter interagiert. Ich glaube, da ist auch wieder Stoff für Folgen drin, dass so
boldly go, where no man has gone before.
Ja, total wild, total wild. Ja, ja. Was mich zu dem Thema überbringt, wir haben auch immer noch nicht über, wie hießen sie noch, Bioniden? Nee, wie hieß dann diese Kombination aus neuronalen, also echten Nervenzellen, die wie Neurochips programmiert werden.
Diese Hirnchips Bionide, da, die aus Hirnmasse. Sowas. Ja. Also nicht, dass da wir schon wieder den Stoff der nächsten Folge vorher sagen.
Ich glaube, ich will das auch gar nicht in der nächsten Folge machen.
Diesmal machen wir keine Vorhersage.
Nein, machen wir nicht. Aber wir werden da irgendwann eine Folge zu machen, weil ich habe da nicht, das jetzt, was passt einfach zum Thema. Also es gibt ja wirklich so ein Startup, das, die haben so Racks, wo dann im Prinzip diese Nervenzellen quasi in so Kühlregalen stehen und da auch schon gemietet werden kann. Du kannst das quasi so ein Cloud, so ein Cloud-Service anfragen, dass du da eine Rechenpower auf diesen Nervenzellen haben kannst, um zu beweisen, wie mächtig die sind. Hat das Internet da auch wieder aufgeschrien und gefordert, lass sie mal Doom spielen. Ja, und es ist so, diese künstlich gezüchteten Nervenzellen schaffen es dann auch, eine Runde Doom zu spielen, was irgendwie abgefahren ist, dass wir mittlerweile aus Nervenzellen bestehende neuronale Netze haben, die dann fähig sind, selbstständig Doom zu spielen. Wir leben in einer verrückten Zeit.
Bevor wir Schluss machen, eine kleine Anekdote aus meiner Jugend. Ja. Doom, das ist die Zeit, bei der ich mit einem Computer, und damals gab es in meinem Computer noch kein Ethernet, also kein Netzwerk, sondern da musstest du mit einem seriellen Kabel, konntest zwei Computer miteinander verbinden. Und da haben wir Doom gespielt. Und wer nicht weiß, was Doom ist, guckt mal in Google, war damals cool, heute würdest du nicht für würfeln. Würfeln würde ich schon für unseren Podcast. Wir haben hoffentlich keinen Dinosaurier durch unsere SimCity-Stadt gejagt. Das ist auch so ein Punkt, wenn dann hier die ganzen Agenten laufen, aber ist egal. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein 5-Sterne-Bewertung, ein schreibt's eurem Nachbarn auf die Serviette mit einem kleinen Liebesgruß. Ich wäre durch. Ich würde mich verabschieden. Wenn Jens noch einen Satz zum Besten geben möchte, sehr gerne. Ich überlasse Ihnen das Wort. Ich bin schon mal raus. Ciao.
Danke, Marc. Und danke auch für den letzten Satz. Den kann ich mir nicht nehmen lassen, weil der ein oder andere kennt mich. Und Marc hat ja gerade auch nochmal gesagt, dass mir das Thema visuelle Darstellung, User Interfaces sehr am Herzen liegt. Diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine so mein Hauptthema ist. Und ich sag's ja immer wieder, dass in dieser Welt, in der wir uns jetzt gerade bewegen, das Thema Trust eigentlich wirklich diese finale UI-Challenge ist. Ne? Und jetzt auch mit dieser Folge heute wollte ich nochmal drauf eingehen, dass wir sagen, Vertrauen entsteht eigentlich nicht durch Kontrolle, dieses Trust entsteht nicht durch Kontrolle, sondern dass wir in Zukunft diese Systemdynamik besser verstehen, dass die uns verstehbar gemacht wird. Ne? Und da kann meiner Meinung nach einfach, können Gaming-Oberflächen, da können wir eine Menge von lernen, ne? Und dementsprechend ist dieser Satz noch wahrer, als er vorher dieser Folge war. Trust bleibt die Final UI Challenge, gerade in dieser KI-Welt, in der wir sind. Lasst uns da durch zuhören, in unserem schönen, netten Podcast dran arbeiten. Marc und ich arbeiten dran, indem wir über die ganzen Themen diskutieren, über nachdenken. Wir versuchen das in unsere private Welt, in unsere Arbeitswelt mit reinzunehmen. Das bleibt weiter spannend und macht super Spaß. Ich freue mich auf die nächste Folge. Euch eine schöne Woche und bis bald.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.